Der Thomas Koschwitz Podcast.
Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem spannenden Mann, weil ich habe dessen Buch vor mir liegen. David Kadel heißt er. Was macht dich stark? Fragezeichen. Fußballstars und ihre Erfolgsgeheimnisse. Man sieht da David Alaba, Thilo Kehrer, Heiko Herrlich, Sandro Schwarz und so weiter. Und ganz dick da vorne mit einem Pokal in der Hand ist Kloppo, Jürgen Klopp. Ja. Und den David höre ich schon im Hintergrund sprechen. Warum ist der vorne drauf auf dem Buch?
Ja, weil er Everybody's Darling ist. Also es gibt ja wenig inspirierende Typen, finde ich, im Fußball. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber viele sprechen ja hinter vorgehaltener Hand inzwischen, weil sie so German Angst haben.
Dass, ja, und dass die Lippenleser sagen, ich habe jetzt die neue Strategie raus.
Ja,
und so.
Ja. Und Kloppo, den bewundere ich, weil ihm ist doch das gerade alles scheißegal. Der ist ein Typ, der steht zu seinen Fehlern. Kürzlich hat er so einen Dolmetscher blöd angemacht. Danach hat er gesagt, ich bin ein Idiot.
Ja.
Hat auch gewisse Demut. Also wir alle sind ja irgendwie Fans von Kloppo. Und da er die Champions League gewonnen hat, ich glaube, da hat sich jeder deutsche Fußballfan gefreut mit ihm.
Aber David, dann erklär mir eines. Warum gibt es so wenig Typen? Oder hat es früher mehr gegeben und heute sind sie alle glatter geschliffen? Was ist passiert?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja auch aus dieser Generation, wo man Mario Basler und diese ganzen verrückten Effenbergs bewundert hat.
Ja.
Und mir ist das auch ehrlich gesagt zu langweilig geworden. Aber es hat natürlich viel mit dem Druck zu tun. Wir wissen ja alle, wo viel Geld ist. Und der Fußball lebt ja leider nur noch von der Kohle. Uwe Seeler kotzt ja da regelmäßig drüber und sagt, früher war das noch Spiel und Sport. Und wo viel Geld ist, ist natürlich viel Druck. Und da kann sich kein kleiner Spieler oder junger Spieler so einen Shitstorm, wie wir sagen, heute leisten. Also haben die alle Schiss. Mein German Angst, darüber können wir allein eine Stunde jetzt reden.
Das
Warum
stimmt.
haben wir alle so viel Angst in Deutschland?
Ja, das ist wohl wahr.
Aber dafür plädiere ich ja auch in dem Buch, was macht dich stark? Sei ein Typ, lerne mal von Alaba und von diesen Typen, von Marco Rose, was es denn bedeutet, eine Persönlichkeit zu sein und darauf zu pfeifen, was die anderen sagen. Dann ist man ja wirklich ein Typ. Ne?
Ist man nur dann ein Typ, wenn man auf andere pfeift? Oder was gehört noch dazu?
Jürgen
Klopp ist ja mehr. Ne? Da ist ja nicht nur auf alles pfeifen.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, man ist ein Typ und ich arbeite ja als Mentaltrainer seit über 20 Jahren, das ist ja genau mein Thema, dass ich eben mit den Fußballern nicht spreche über den nächsten Eckball und wie sie anlaufen und Pressing, sondern hey, ihr müsst Persönlichkeiten sein. Jürgen Klopp, wenn wir gerade schon bei ihm sind, er sagt, um Erfolg zu haben im Fußball, brauchst du 30% Talent, aber 70% Persönlichkeit. So, und wenn er recht hat, dann müssen sich doch Profis heute fragen, oh, wie wird man denn eine Persönlichkeit? Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, wenn ein Mensch so zu sich findet und merkt, ey, das sind die Dinge, die mich stark machen, so heißt ja auch der Buchtitel, das sind die Dinge, wo ich Energie liegen lasse, zu viel Ablenkung haben wir ja alle im Leben und ich glaube, dann ist ein Mensch selbstbewusst, wenn er sich im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewusst ist über all diese Dinge, die einen stark machen. Davon bitte mehr Inspiration in meinem Leben. Und dann fängt man an zu wissen, ach, so ticke ich, deswegen bin ich heute eine beste Version von mir. Da rede ich viel mit meinen Profis drüber, wann bist du die beste Version und wann bist du eigentlich auch die beschissenste Version von dir, wenn du bis nachts um drei Playstation spielst, wie mancher deutscher Nationalspieler, wie ich gehört habe kürzlich.
Ja, ich höre davon auch. Erzähl mir eines, du bist als Mentaltrainer mit Fußballspielern zusammen und man kann ja, wenn man auch so, sagen wir mal, sich gerade den Wechsel immer der Halbzeit, also sagen wir mal, von der in den Winter hineingehenden Halbzeit und aus dem Winter heraus kommenden zweiten Halbzeit dann bis im Sommer in der jeweiligen Saison für den Fußball in der ersten Liga, kann man sich ja angucken, wie die Spieler so sind. Und es gibt so Erfahrungswerte, ich sag mal Hertha oder auch Frankfurt, erste Halbzeit, also bis Winter, wunderbar, alles toll.
Der Klassiker.
Und dann zweite Halbzeit leicht gelähmt und alles wird ganz furchtbar.
Ja.
Was machst du, wenn du so eine Situation in einem Verein und in einer Mannschaft vorfindest mit den Spielern?
Boah, jetzt gehst du aber rein. So, haben wir 2 Stunden Zeit?
Ja, haben wir etwa. Ganz entspannt, wir reden jetzt durch.
Genau. Also generell trenne ich zwischen, ich mache Einzelcoachings mit Fußballern, die sagen, Antonio Rüdiger kam zu mir, Thilo Kehrer, die kommen und gehen, weil ich will ja keine Super-Nanny sein für die, sondern ich will die inspirieren und dann hoffe ich, dass sie mich auch nicht mehr brauchen, die eben sagen, hey, wie kann ich mich mehr fokussieren auf das, weil auf diese Karriere, weil die ist ja übermorgen vorbei. Die sind sich ja auch bewusst, die Jungs, wenn die 30 sind, will ja keiner mehr einen Vertrag denen geben.
So. Ist das denen so klar?
Ja, ich versuche das denen klar zu machen.
Okay.
Ich versuche denen dieses Bewusstsein zu wecken. Junge, Joshua Kimmich hat kürzlich gesagt, du musst alles dem Erfolg unterordnen. Und das ist ja die Schwierigkeit. Also so ein Einzelcoaching heißt für mich, ihm klar zu machen, wie schaffen wir das, dass du irgendwann zurückschaust und sagst, ich bereue nichts. Ja? No regrets. Ich habe wirklich alles Maximale rausgeholt aus meinem Potenzial. Weil blöd ist ja, wenn einer zurückguckt und sagt, Mensch, ich Idiot. Ansgar Brinkmann hat das in seiner Biografie geschrieben. Er hat gesagt, ich habe das früher alles nicht so ernst genommen. Ich hätte auch Nationalspieler werden können, aber ich habe viel zu viel, wir kennen ja diesen Spruch von George Best, ich habe mein Geld verprasst, verhurt, versoffen und den Rest habe ich verprasst. Ne?
Ja.
So. Und also das ist ein anderes Coaching, als wenn mich jetzt ein Club einlädt. Der erste FC Saarbrücken hat er mich eingeladen, Kaiserslautern, da stehst du dann natürlich vor einem Kader mit 25, mit 30 Spielern. Und da ist natürlich eine ganz andere Aufgabe, den ganzen Club zu inspirieren. Also ich rede selten über Motivation. Motiviert sind die alle. Aber heutzutage, das ist auch ein Bild unserer Gesellschaft, wir alle sind, glaube ich, nicht sehr inspiriert im Leben, weil wir viel zu viel Handy, Ablenkung, zu viel Netflix, zu viel Instagram von dem ganzen, Entschuldigung, Scheiß haben. Ich bin da auch da drauf und ich muss auch aufpassen.
Ja.
Und irgendwie bin ich ausgelutscht und merke, hallo, kann mich mal irgendwas berühren? Und da lese ich eine Biografie von Federer oder von Nowitzki und dann merke ich, ah, das berührt mich, da bin ich inspiriert oder schaue den richtigen Film an. Und so versuche ich also, Clubs zu inspirieren, und es kommt aus dem Lateinischen, inspirare heißt entfachen, also neues Feuer reinzubringen. Was ja, du sprichst gerade Hertha an, Klinsmann versucht es gerade in Berlin.
Hat keine Lizenz, aber macht.
keine Lizenz zum Töten.
Ja.
Aber er versucht, die anzuzünden, und darum geht es, dass man auch jetzt Spieler nicht nur für so ein Wochenende anzündet, sondern so anzündet, dass sie sagen, hey, jetzt brauche ich keinen Coach mehr, keinen Mentaltrainer, jetzt habe ich es verstanden. Und da reden wir ja von Eigenverantwortung, dass er dann erwachsen wird sozusagen und sagt, okay, ich schmeiß meine PlayStation raus, ich melde mich mal für ein halbes Jahr auf Instagram ab und lese stattdessen die richtigen Bücher, die mich eben anzünden.
David Kadel, was macht dich stark? So ist das Buch überschrieben, das er geschrieben hat und auch Interviews gemacht hat mit vielen Fußballspielern und die Frage versucht hat herauszukriegen, was macht denn eigentlich den Erfolg raus? Jürgen Klopp, der gleich vorne drauf ist, das haben wir schon festgestellt, der sagt, das Erfolgsgeheimnis für ihn ist Empathie, also Gefühle für andere.
Oh ja.
So wie entfache ich die denn, wenn ich eigentlich zu schüchtern und zu sorgenvoll rumlaufe und eben möglicherweise auch das nicht anerzogen bekommen habe?
Also du meinst, wie ein Spieler das entfacht?
Ja, oder auch ein Trainer, je nachdem. Also wie du sozusagen für dein Leben, weil das ist ja im Grunde genommen nicht nur eine Spielerfrage, oder dein Buch geht ja nicht nur an einen Fußballspieler, sondern an den ganz normalen Menschen. Wie kriege ich das hin?
Ja, also Klopp, den du gerade zitierst, der sagt auch unter anderem, wir müssen uns interessieren für die Spieler. Er sagt sogar wortwörtlich, wir müssen anfangen, uns zu interessieren. Und ich glaube, der Fußball hat ja so diese, sagen wir mal, dieses Geheimnis, das ist ein schlechtes Geheimnis, dass ein Fußballer ja nur dann wert ist, wenn er funktioniert. So, und wir interessieren uns ja nicht für die in der zweiten Reihe. Und Klopp sagt, mein Geheimnis ist, dass ich auch dem auf der Ersatzbank und der noch nicht mal auf der Ersatzbank sitzt, der auf der Tribüne sitzt und wahrscheinlich kotzt innerlich, dass ich all denen das Gefühl gebe, hey, ich interessiere mich, das ist ja Empathie, für deine Situation. Klopp sagt, ich liebe meine Spieler. Und wenn das jetzt nicht Kloppo wäre, dann würde ich sagen, ja, super, Marketing-Gag, wer liebt schon sein. Aber er macht es tatsächlich.
Naja, das hieß es ja auch, nimmt die Leute in den Arm, freut sich
genau,
mit denen und
das
so weiter.
Ist sein Alleinstellungsmerkmal. Und Empathie ist ja nichts anderes als meinem Gegenüber, ob es jetzt in einem Unternehmen ist oder in einem Fußballclub, zu zeigen, hey, du bist mir wirklich wichtig, ich interessiere mich für dich. Und ich habe Kloppo mal gefragt, gib mir mal ein Beispiel. Und er hat dann erzählt von dem Spieler, der wirklich wochenlang schlecht trainiert hat, und irgendwann hat er sich den vorgeknüpft und hat gesagt, du, erzähl mir, was ist dein Problem? Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Und dann hat der Spieler angefangen wirklich zu heulen und hat gesagt, ja, zu Hause habe ich echt Probleme, meine Mutter sitzt da und die heult, weil der Vater irgendwie hat Mist gebaut. Und dann kommen plötzlich solche Themen auf, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Und er fragt mich, Klopp, am Ende, was denkst du, wie der Spieler am nächsten Tag trainiert hat, als wir dieses Problem besprochen und auch versucht haben zu lösen? Und dann sage ich, ja, ich glaube besser. Und dann sagt er, ja, er war der Beste im Training. Er hat das nächste Spiel, jetzt übertrieben, fast schon allein entschieden. Und er sagt, das ist genau dieser Schlüssel. Wenn ich einem Mitarbeiter, auch in einem Unternehmen, das Gefühl gebe, hey, du bist mir wirklich wichtig. Aber Realität ist ja heutzutage fast das Gegenteil, dass man sagt, hey Junge, guck mal, was wir dir zahlen, bring Leistung, halt's Maul.
So, aber wo, also kommt, Wertschätzung. Wo kommt das? Ja, genau. Aber woher kommt das, dass diese Wertschätzung so verloren gegangen ist? Weil was du da schilderst, ist in vielen Betrieben so. Viele Chefs interessieren sich tatsächlich gar nicht und sagen, naja, mach halt, oder du kriegst ja Geld dafür, also sei einfach gut.
Also warum die verloren gegangen ist, der Ansatz in meinem Buch, es ist ja auch ein christliches Buch, wo wirklich die Menge dieser Protagonisten von Marco Rose bis Thilo Kehrer und wie du alle angesprochen hast, Heiko Herrlich, haben ja eins gemeinsam, dass sie sagen, es ist verloren gegangen, dass wir gewisse christliche Werte hatten in unserem Land, nämlich Jürgen Klopp spricht über die 4D. Er sagt, mein Schlüssel, meine Haltung, meine Mentalität beruht auf 4D, Demut, Dankbarkeit, Dienen und Durchhaltevermögen. So, und alleine Demut und Dankbarkeit und Dienen sind ja Begriffe aus der Bibel. Also wenn du heute jemand auf der Straße fragst, Entschuldigung, können Sie mir sagen, was ist Demut? Dann sagt er, darf ich mal googeln? So,
ja.
Habe ich einen Telefonjoker?
Ja.
So, und das sind ja christliche Werte. Das ist ja urchristlich. Heiko Herrlich, als er in Leverkusen Trainer war, hat gesagt, ich bringe meinen Jungs gerade bei, dass wir einander dienen müssen. Und in einer egoistischen Gesellschaft ist Dienen ja total unpopulär. Also so, und das ist, glaube ich, etwas, was so ein Geheimnis ist, dass manche entdecken, du, das, was in der Bibel steht, ist vielleicht doch nicht nur für alte Omas und für Kinder, sondern das hat wirklich eine Wucht. Also ich bezeichne die Bibel oft so als das beste Coaching-Buch, was wir haben, weil wenn man jetzt die Großen sieht, von Federer bis Nowitzki bis Nadal, Lionel Messi, die sprechen oft über Demut. Und ich glaube, dass Demut ein Schlüssel ist, es sehr weit zu bringen. Und das ist so letztendlich auch für einen Trainer ganz, ganz wichtig, dass die Spieler ihm das abnehmen, dass er wirklich demütig ist auf der einen Seite.
Du bist Moderator bei N24, heute heißt der Sender ja Welt.
Gewesen,
aber da hast du die Sendung gemacht, N24 Ethik. Woher kommt dein Interesse für, du hast das ja nun gerade auch beschrieben, auch mit der Bibel, woher kommt das Interesse von dir?
Also meine Eltern, ich bin ja Iraner oder Perser, meine Eltern sind beide aus Teheran und meine Mutter ist irgendwann in den 60er Jahren konvertiert vom Islam zum Christentum. Das finden viele heute nicht lustig im Iran, das ist ja unser Brennpunkt jeden Tag in den Nachrichten. Ne? Mhm. Und ich bin als Christ aufgewachsen, meine Mutter war meine eigene Religionslehrerin in einem 10.000 Einwohner-Kaff Geildorf im Schwabenland, da kannte jeder die Frau Kadel, weil die auch Kinderkirche gemacht hat. So, und ich bin damit aufgewachsen, habe das ganze Thema aber irgendwann mal ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich dachte, komm, jetzt bist du 20, jetzt irgendwie Sex, Drugs and Rock'n'Roll, also Glaube, weiß nicht, das ist ein bisschen uncool. Und irgendwann hatte ich so ein Comeback, du wirst lachen, aber ich sah mich wieder in einem Bibelkreis bei Bayer 04 Leverkusen sitzen.
Ach.
Da hatte mich der Dirk Heinen, der war damals Torhüter, eingeladen, das ist mein bester Freund. Und da saß dann Heiko Herrlich mit langen Locken, da saß Paulo Sergio, da saßen plötzlich 4, 5 Spieler, Jorginho, und die haben, und ich kam aus dem Staunen nicht raus und dachte, wie, und alles Millionäre, die haben ein Traumleben und dann machen die einen Bibelkreis, wollen die mich verarschen? Was so? Also das war so mein Einstieg und das war im Jahr 1996. Also lange her. Und da habe ich gemerkt, dass von Jahr zu Jahr habe ich mehr Typen von Gerald Asamoah bis Kakao, Ceroberto kennengelernt, die eben sagen, das mit dem Glauben haben wir nicht vergessen. Und am Anfang waren das oft so Exoten, Afrikaner, Brasilianer. Und irgendwann, spätestens als ich mit Jürgen Klopp in Mainz zusammensaß und er noch Zweitligatrainer war, relativ unbekannt, und er auch gesagt hat, du David, das ist ja krass, dass du über dieses Thema Glaube, da gibt es ja kaum jemand in der Bundesliga, lass uns mal darüber reden. Und dann haben wir bei Mainz 05 auch mit Marco Rose und mit Sandro Schwarz auch so eine Art, Bibelkreis möchte ich jetzt nicht sagen, das klingt sehr altbacken, aber sagen wir mal so geistliches Coaching gemacht. Und da ist ein Riesenbedarf in der Bundesliga. Ich glaube, es hat viel mit dem Druck zu tun, dass viele sich plötzlich mit dem Thema Glaube beschäftigen.
Ich glaube, dass der Bedarf an dieser ganzen Geschichte mit der Religion und dem Glauben in der gesamten Bevölkerung wahnsinnig groß ist.
Ja, ist gewachsen, ja.
Nur
ja.
Dadurch, dass die Protagonisten in den Kirchen teilweise wirklich Amateure sind, hat man den Eindruck, das kann nicht funktionieren.
Leider, ja. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten.
Ja, weil du denkst, das, was du mir da erzählst, das glaubt doch kein Mensch.
Ja. Ja, und deswegen bin ich ja mit Jürgen Klopp und diesen Jungs unterwegs, wirklich fast schon auf dieser Mission, zu sagen, hey, Glaube ist nicht das, was du, wenn du in 7 Minuten Gottesdienst schon einschläfst, Sonntagmorgens, was du da erlebst. Es gibt auch tolle Kirchen, ich will jetzt nicht zu sehr lästern.
Es gibt tolle Pfarrer.
Tolle Pfarrer, absolut.
Ja, genau.
Und ich liebe diese Typen auch, die wirklich Charisma haben. Ja. Aber wir wollen sagen, mit diesem bunten Buch und auch mit den Filmen, die ich mit den Fußballern mache, Glaube ist was Fröhliches. Und das hat mir eben ein halbes Leben lang gefehlt. Ich habe immer so gedacht, die Frommen, die gehen zum Lachen in den Keller. Und deswegen wollte ich damit nicht so viel zu tun haben. Und als plötzlich diese lustigen, fröhlichen, ich meine, Jürgen Klopp, wenn man mit ihm zusammen ist eine Stunde, du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus, weil er einfach wirklich viel Blödsinn im Kopf hat. Und gleichzeitig ist er Christ und kann super definieren, warum er Jesus toll findet und kennt sich in der Bibel aus. Und das hat mir auch echt zeitlang wirklich die Augen geöffnet, bis heute zu sagen, hey, Glaube ist doch nicht uncool, sondern es ist was ganz Fröhliches, was Stärkendes, passt ja auch zum Buchtitel, was macht dich stark? Ja, und das sollte man mehr vermitteln. Ich glaube, dann würden sich Leute nochmal neu fragen, vielleicht sollte ich das Thema Glaube nicht doch das Kind mit dem Bade ausschütten.
Sag mir mal konkret, was aus der Bibel tragt ihr vor oder nehmt, um sozusagen Fußballspieler zu motivieren?
Also ich lasse das bei meiner Arbeit weg, weil ich bin ja, ich werde da nicht als Pastor gebucht, sondern als Mentaltrainer.
Wahrlich nicht, ja.
Das wäre sonst Etikettenschwindel.
Ja.
Das kennen wir schon. Und wenn jemand wirklich mich fragt, und es gibt viele Fußballer, Davy Selke von Hertha, der hatte einen halben Körper tätowiert mit irgendwelchen Psalmen, und die mich dann fragen, hey, hast du mal einen guten Spruch? Da bin ich dann schon der Richtige, dass ich dann sage, ja klar, habe ich einen guten Spruch. Also der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das kennt ja jeder.
Ja.
So, oder die auf Gott sehen, das ist mein Lieblingsvers, das ist aus den Psalmen, ich heiße ja David, also liebe ich natürlich auch die Psalmen von König David, die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Das ist so mein Vers. Ich glaube, fast jeden Tag in meinem Leben denke ich an diesen Vers, weil ich merke, dass wir ganz, ganz viel Freude verloren haben in Deutschland in vielerlei Hinsicht. Und ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe nur dieses eine Leben. Ich bin jetzt 52. Ich will Freude haben in meinem Leben. Und ich merke, es funktioniert, wenn ich wirklich auf Gott schaue, anstatt auf meine Probleme, die ich ja habe, wie jeder andere,
ja,
dann strahle ich tatsächlich vor Freude, weil das macht mich locker, weil ich mir dann sage, ach komm, der liebe Gott ist da, halt meinen Ball flach, alles ist gut. So, und wenn es nicht funktionieren würde, Thomas, sage ich dir ganz ehrlich, wäre ich eigentlich heute schon Atheist und würde sagen, komm, das mit dem Ganzen, lass uns die Bibel irgendwo verbrennen oder es bringt doch alles nichts. Aber es funktioniert tatsächlich, dass ich merke, sobald ich Gott in mein Leben hole, dieses Bewusstsein, mal ein Gebet spreche morgens, dann bin ich schon irgendwie anders drauf, als wenn ich mir schon all meine, du kennst es ja, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da,
ja,
denen hinterher reite.
Ja, du hast es vorhin angedeutet und ich will es genauer wissen. Fühlst du dich als Deutscher ja eigentlich doch oder bist du, mhm, bist du Perser, Iraner in dir drin?
Ja, beides irgendwie. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin ein Schwab, Kirchheim Tech.
So hört man es auch,
genau. Schwäbisch hört man ein,
ja,
bisschen.
Ja.
Und von daher bin ich schon ein waschechter Deutscher. Aber vom Blut her kann ich es nicht leugnen, bin ich natürlich Perser. Ja, ich mag dieses, zwei Kulturen zu haben, aber das kennen wir ja in Deutschland. Wir sind ja so Multikulti und ja, ich stehe dazu.
Okay, ja klar, aber ich, ja, frage mich natürlich dann auch, wenn dann so eine Meldung wie jetzt vor kurzem durch die Nachrichten geht, mhm, dass eine Drohne einen iranischen General umbringt, was, mhm, macht das mit dir?
Todtraurig erstmal, weil ich auch die Menschen sehe im Iran, das sind ja meine Verwandten nach wie vor. Ich wünschte, ich hätte auch eine schnelle Lösung, die gibt es nicht, wenn man jetzt sieht, wie lange der Konflikt mit dem Iran schon geht, das ist ja Wahnsinn. Für meine persischen Landsleute wünsche ich mir natürlich, dass da in der Regierung was passiert. Ob das jetzt so funktioniert, wie Trump das macht, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das ist ja auch mein Job, Kommunikation, davon lebe ich tagtäglich. Und ich glaube, viele Politiker, sage ich jetzt mal ganz pauschal, sollten wirklich mehr lernen, hallo, kommunizieren, reden, nicht nur einmal alle 5 Jahre treffen. Eigentlich müssten die ständig sich auf dem Schoß sitzen und reden, reden, reden. Empathie auch da, sich kennenlernen, vielleicht, ja, mal lachen zusammen. Ich würde ja gerne mal sehen, wie der iranische Präsident mit Trump, wie die mal irgendwo sitzen und auch mal lachen und vielleicht dann bei einem persischen Tee sagen, komm, lass uns Frieden schließen. Ist doch alles affig, oder? Wir haben 2020 aufgeklärte Menschen und schießen uns gegenseitig mit Drohnen tot. Es ist doch völlig verrückt eigentlich, in meinen Augen tatsächlich.
Du hast einen Mann, der Trainer war, mhm, bei deinem Lieblingsverein, glaube ich, Mainz 05, Sandro Schwarz.
Ja.
Was verbindet euch, was macht den so besonders?
Also wir sind sehr, sehr enge Freunde. Wir nennen uns eigentlich auch nur Brudi oder Bruzi. Bruzi und ich waren kürzlich im Knast.
Ach, okay, warum?
Weil uns, nicht weil wir zu schnell gefahren sind oder gesoffen haben, sondern weil uns verbindet, dass wir sagen, wir können viel über Christsein sprechen. Heute ist ja jeder irgendwie gläubig. Aber wir wollen tatsächlich mal zeigen, gehen wir dahin, wo es weh tut. Also ich glaube, wenn man mal ins Gefängnis geht, und ich war letztes Jahr, ich glaube, 6 Mal im Gefängnis, mit Heiko Herrlich auch, mit Lou Bega, mit Willi Orban von Leipzig, der Kapitän. Die sind alle danach total begeistert und geplättet, weil sie sagen, wir haben es irgendwie aus den Augen verloren, uns zu engagieren für Menschen. Klar, man unterschreibt als Fußballer schnell mal einen Scheck für einen guten Zweck, aber wirklich dahin zu gehen und mit Mördern zu sprechen. Und die Aufgabe, ich arbeite da ganz eng mit der Sepp Herberger Stiftung vom DFB,
mhm,
und die Aufgabe ist ja, diese Menschen auch zu inspirieren, zu ermutigen und zu sagen, hey, du bist 20 Jahre alt, du kommst in 10 Jahren vielleicht raus aus dem Knast, aber dann bist du 30 und hast immer noch das Leben vor dir. Bist du darauf vorbereitet? Und wir schenken auch jedem Knast, die sage ich jetzt mal ganz frech, auch dieses Buch, Was macht dich stark? Und als ich jetzt mit Sandro, da war er noch Trainer bei Mainz, in der JVA in Rockenberg war, in der Nähe von Frankfurt, da hatte er nach 5 Minuten selber Tränen in den Augen. Ich musste auch schlucken. Ich habe ihn ja interviewt und ich dachte, jetzt reiß dich zusammen, David, dass du nicht auch losflennst wie ein Kind. Aber es ist schon sehr komisch, die Atmosphäre, wenn da wirklich Killer vor dir sitzen und schlimme Typen, die aber Menschen sind und jung und dich angucken mit großen Augen und du willst denen jetzt Gutes tun. Und es ist schon immer, ja, kannst gerne mal mitkommen, Thomas, wenn du Lust hast. Es ist schon,
ich war schon im Gefängnis und habe auch mit Mördern gesprochen.
Okay, dann weißt du, wovon ich spreche.
In Ziegenhain, ja, da geht einem schon das eine oder andere durch den Kopf.
Das wirkt auch tagelang nach, finden wir immer. Danach, die Tage, hast du keine Probleme mehr. Wirklich, weil du sagst, ach, die ganzen Luxusprobleme, die ich vorher hatte, das macht auch dankbar, wenn du da rauskommst und sagst, boah, danke, lieber Gott, dass ich ein Bett habe und nicht in der Zelle schlaf und dass mein Leben einigermaßen funktioniert. Also es hat viele Win-Win-Win-Win-Situationen, wenn man sowas macht.
Ich will von dir etwas hören, was vielleicht gar nicht zu erklären ist, weil ich nicht weiß oder auch tatsächlich nicht wüsste, wie man es herstellen kann. Wie lernt man Demut?
Schwierigste Frage der ganzen Welt, weil wir alle, ich gehe ganz authentisch, versuche ich von mir selbst aus, ich habe auch ein Riesen-Ego und ich merke, mein Egoismus ist so mein größter Staatsfeind Nummer 1 in meinem Schädel, weil mein Egoismus sagt mir ja jeden Tag, ey David, du brauchst das, guck mal die süße Maus da drüben an, warum hast du eigentlich die nicht und dieses und das Auto von, so. Dieser Kopf, der, darf man das im Radio sagen, der fuckt uns ab, darf man das sagen?
Ja,
Und ich glaube, bei mir ist mein Leben entspannter geworden, als ich gemerkt habe, diesen Ego, dem mal ab und zu auf die Schnüss zu hauen, wie wir hier in Aachen sagen. Und das ist ja Demut, zu sagen, hey Ego, halt doch mal das Maul, lass mich in Ruhe, ich brauche nichts. Ich bin glücklich. Ich habe mir kürzlich eine 8 auf den Kühlschrank geklebt, so eine große 8, weil ich gelesen habe, dass nur 8% der Menschheit einen Kühlschrank besitzt. Da war ich völlig geschockt. Die UN hat das kürzlich veröffentlicht. Und ich versuche demütig zu sein, indem ich mir selbst helfe. Ich coache mich selbst, damit ich dieser ständigen Undankbarkeit, ich bin ja auch von diesem Virus verfallen, dass ständig ich auf irgendwelche Dinge schaue, die nicht in Ordnung sind, anstatt dankbar zu sein für das, was ich habe. Also ist das eine Lebensübung, wirklich an jedem Tag. Ich könnte nie sagen, so, jetzt bin ich demütig. Ich muss das irgendwie jeden Tag trainieren. Aber es gibt übrigens einen lustigen Spruch, wenn ein Mensch sagt, meine Demut ist mein ganzer Stolz.
Ja, das ist eine schöne Formulierung. Ja, das war die Stimme von David Kadel. Was macht dich stark? So heißt sein Buch. Sehr empfehlenswert, wenn man sich mal ein bisschen umgucken will in der Welt des Fußballs, aber natürlich auch in der eigenen Welt. Wie geht man mit dem ganzen Vorgang um, in dieser Gesellschaft und auf diesem Planeten zu sein? David, ich danke dir sehr für deinen Besuch.
Gerne. Danke für die Einladung, lieber Thomas.
Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.